Die Adern, konkret die Arterien, die das Herz mit Blut versorgen, haben eine Achillesferse, dergestalt, dass sie dafür anfällig sind, dass sich Ablagerungen in der Wand dieser Arterie ansammeln. Aber erst wenn die Einengung noch weiter fortschreitet, also bei 90-95% angelangt ist, dann kommt es in aller Regel auch in Ruhe zu Beschwerden. Das ist tatsächlich zum großen Teil unsere persönliche Aufgabe, alles daran zu setzen, das Herz gesund zu halten, indem die Risikofaktoren kontrolliert werden. Aber in Summe, und das ist das Wichtige, lässt sich dadurch die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzerkrankung sicher um die Hälfte reduzieren.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Die koronare Herzkrankheit, das ist eine Erkrankung, die sich über lange Zeit entwickelt und meist völlig unbemerkt. Die KHK, wie die Erkrankung auch abgekürzt genannt wird, die ist gerade deswegen vielen Menschen als ernste Krankheit aber gar nicht so bewusst. Und genau das wollen wir heute ändern. Und daher spreche ich nun mit dem Herzexperten Professor Heribert Schunkert darüber. Wie entsteht eine KHK? Welche Risiken gibt es und was können wir selbst konkret tun, um unser Herz zu schützen und einen Herzinfarkt zu vermeiden? Denn der ist leider allzu oft Folge der KHK. Und damit hallo Professor Schunkert. Schön, dass Sie heute wieder einmal mein Gesprächspartner sind.
Hallo Frau Neil.
Professor Schunkert ist Direktor der Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen am TUM-Klinikum Deutsches Herzzentrum in München. Außerdem ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Schunkert, fangen wir vielleicht doch einmal gleich mit der Erklärung des Krankheitsbildes an. Kurz erklärt, was genau ist eine koronare Herzerkrankung? Was genau passiert da in unserem Herzen?
Die Adern, konkret die Arterien, die das Herz mit Blut versorgen, haben eine Achillesferse, dergestalt, dass sie dafür anfällig sind, dass sich Ablagerungen in der Wand dieser Arterie ansammeln im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Angetrieben wird das ganz wesentlich durch Cholesterin. Das führt zu einer Verdickung der Wand, aber auch in der Folge, weil das Cholesterin nicht in die Wand dieser Arterie hineingehört, zu Reaktionen, Entzündungen, die darauf abzielen, das Cholesterin wieder rauszuholen, aber das gelingt leider Gottes nicht immer und die Folge ist, dass die Wand der Herzkranzarterie immer weiter aufquillt, wenn Sie so wollen, mit der Folge, dass sich das Lumen, also da, wo der Blutstrom durchgeht, dass sich dieses Lumen immer weiter einengt. Warum das bevorzugt in den Herzkranzgefäßen geschieht und in vielen anderen Arterien in unserem Körper nicht, ist ein medizinisches Rätsel, aber wir haben damit zu leben, dass in der Folge leicht schwere Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel der Herzinfarkt.
Also es ist nicht ganz umsonst, dass dieser Ablagerungsprozess, die Atherosklerose, also heute als chronische Entzündung gilt.
Ja, das ist absolut richtig. Mhm. Wenn es erstmal zu dieser Ablagerung von Cholesterin kommt, das sind ja mitunter auch Kristalle, die sich dann ausformen, dann versucht der Körper, diese Materialien wieder zu entfernen. Entzündungszellen dringen in die Ader ein, in die Wand dieser Arterie ein, um das Cholesterin wieder aufzunehmen. Das gelingt nur sehr begrenzt. Die Entzündungszellen quellen auf mit dem Cholesterin im Bauch sozusagen. Andere Entzündungszellen wandern nach und es kommt dann in der Folge dieser Cholesterinablagerung zu einer Entzündung in der Herzwand.
Wir haben zwar gesagt, oft fällt so eine koronare Herzerkrankung mit der Atherosklerose erst spät den Betroffenen auf. Aber gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Warnsignale, dass sich ihre Gefäße langsam zusetzen? Beziehungsweise wie stellt denn nachher der Arzt fest, dass tatsächlich schon bereits kritische Ablagerungen und eine KHK vorliegen?
Die Menschen sind da recht unterschiedlich in der Ausbildung dieser koronaren Herzerkrankung. Und ganz wesentlich wird das Ganze getrieben durch die sogenannten Risikofaktoren. Da wären zu nennen hohes Cholesterin, hoher Blutdruck, Diabetes, Rauchen, aber vielleicht andere Dinge wie Übergewicht, die in der Folge wohl die Herzkranzarterien besonders empfänglich werden lassen für die koronare Herzerkrankung. Und wenn immer wir Menschen vor uns haben, die viele dieser Risikofaktoren in sich tragen, dann taucht der Verdacht auf, dass in der Folge eben eine koronare Herzerkrankung entstehen könnte mit allen den daraus erwachsenen Konsequenzen.
Und der Patient selber, spürt er irgendetwas? Weil wir wissen es leider ja auch vom Bluthochdruck oder auch von hohen Blutfettwerten. Die machen ja lange Zeit überhaupt gar keine Beschwerden.
Ja, das ist bei den Herzkranzgefäßen so wie bei vielen anderen Organen. Im Körper sind enorme Reserven eingebaut. Konkret, wenn eine solche Herzkranzarterie zu 50% eingeengt ist, passiert überhaupt nichts. Selbst bei 70% Einengung reicht in aller Regel der verbleibende Blutfluss aus, um das Herz mit frischem Sauerstoff zu versorgen. Vielleicht ist in einer solchen Situation, also bei einer 70-75%igen Einengung, nur bei starker körperlicher Belastung, wenn das Herz also mehr Sauerstoff braucht, der Blutfluss nicht mehr ausreichend. Aber erst wenn die Einengung noch weiter fortschreitet, also bei 90-95% angelangt ist, dann kommt es in aller Regel auch in Ruhe zu Beschwerden, die dann dem Menschen sagen, da stimmt irgendwas nicht in meiner. Aber dann ist dieser Krankheitsprozess schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
Und wie stellt ein Arzt das zum Beispiel schon vorzeitig fest? Also Sie sagten, würden gewisse Risikofaktoren vorliegen, sollten Alarmglocken schrillen beim Patienten, wie auch dann beim behandelnden Arzt. Wie geht es dann weiter vor?
Also wenn ich mich jetzt zu einem Check beispielsweise ohne Beschwerden beim Arzt vorstelle und frage, wie sieht's mit meinen Herzkranzgefäßen aus, dann muss ich wissen, von außen kann man mit Ultraschall beispielsweise diese Herzkranzarterien nicht sehen. Das heißt, ich muss indirekte Schlüsse ziehen, wie die Herzkranzarterie so durchblutet ist, zum Beispiel durch ein Belastungs-EKG. Da werden Herzstromkurven aufgezeichnet und diese Herzstromkurven verändern sich typischerweise bei einer Durchblutungsstörung des Herzens. Allerdings handelt es sich dabei um Strom auf der Haut und nicht den Blutstrom im Herzen, sodass diese Beziehung sehr indirekt ist, also auch ungenau sein kann. Genauigkeit kriegt man vielleicht dadurch hin, indem man gleichzeitig eine Ultraschalluntersuchung des Herzens macht und sieht, ob bestimmte Teile des Herzens nicht mehr ordentlich mitarbeiten infolge eines fehlenden Blutstroms in diese Region. Noch genauer ist natürlich eine Computertomographie der Herzkranzarterien. Die schafft es tatsächlich von außen über eine Kontrastmitteldarstellung, die Herzkranzgefäße sichtbar zu machen und damit eben diese Verdickungen, die Ablagerung oder die Verengung oder sogar Verstopfung der Herzkranzarterie zu zeigen.
Das heißt, wir brauchen heute nicht mehr unbedingt mit einem Herzkatheter dann zu untersuchen, in die Gefäße reinzugehen.
Genau. Der Herzkatheter sollte im Prinzip der Situation vorbehalten sein, wo eine solche Herzkranzverengung sehr, sehr wahrscheinlich ist und eine Behandlung bedarf. Die kann nämlich dann in der gleichen Sitzung mit dem Herzkatheter erfolgen.
Wenn jetzt diese Diagnose KHK gestellt wurde bei einem Patienten, dann fallen auch ganz oft verwirrende Bezeichnungen wie stabile Angina pectoris, instabile Angina oder sogar akutes Koronarsyndrom. Was ist denn der gemeinsame Nenner hinter diesen Begriffen und wodurch unterscheiden sie sich dann im Einzelnen?
Wenn wir von einer Angina sprechen, dann heißt das Brustenge. In dem Fall sind also schon Beschwerden von dieser koronaren Herzerkrankung zu verzeichnen. Diese Beschwerden können über Jahre hinweg stabil sein. Immer dann zum Beispiel, wenn der Patient eine stärkere Belastung auf sich nimmt, kann es zu diesem Druck in der Brust kommen, der vielleicht ausstrahlt in den Hals, in den Oberbauch oder in die Arme. Das kann den Patienten dazu verleiten, dass er stehen bleiben muss und seine Belastung erstmal zurückfährt, bis die Beschwerden wieder weg sind. Wie gesagt, wenn diese Beschwerden immer wiederkehrend sind bei einer bestimmten Belastung, sich aber in ihrer Qualität nicht verändern, dann sprechen wir von einer stabilen koronaren Herzerkrankung oder Angina pectoris. Das heißt natürlich auch, dass die Veränderungen, die an den Herzkranzarterien vorliegen und die Auslöser für diese Beschwerden sind, stabil sind. Das ist anders bei der instabilen Angina pectoris. Das heißt, diese Beschwerden sind neu. Das heißt aber auch, dass diese Veränderungen in den Herzkranzarterien neu sind und wir wissen nicht, in welche Richtung sich diese Veränderungen weiterentwickeln. Im schlimmsten Fall, wenn es stark voranschreitend ist, kommt es in der Folge einer instabilen Angina pectoris zu einem Herzinfarkt. Das heißt also, dieses Fortschreiten geht sehr rapide voran bis zum kompletten Verstopfen des Herzkranzgefäßes und damit eben der Katastrophe, dem Herzinfarkt. Das heißt also, instabil heißt, die Prozesse sind im Wachsen, in ihrer Folge nicht abschätzbar. Stabile Angina pectoris ist ein Zustand, der über Monate und Jahre komplett stabil ist und damit auch die Situation an den Herzkranzgefäßen erstmal als stabil angesehen werden kann.
Und dieses akute Koronarsyndrom, das wäre dann gleichzusetzen mit dem Herzinfarkt?
Das akute Koronarsyndrom hat drei verschiedene Gruppierungen. In der Tat ist es so, die erste wäre die instabile Angina pectoris, über die wir gerade gesprochen haben. Die zweite Gruppierung ist ein Herzinfarkt, aber ohne Verstopfung eines Gefäßes. Man sagt das im EKG häufig als Nicht-ST-Streng-Elevationsinfarkt. Langes Wort heißt, dass es nicht zu einem definitiven Absterben des Herzmuskels kommen muss, aber einer fast vollständigen Einengung und damit Mikroschäden am Herzmuskel. Diese Mikroschäden, die lassen sich durch Blutuntersuchungen feststellen. Stichwort erhöhtes Troponin, ein sehr, sehr empfindlicher Marker für kleinste Schäden am Herzmuskel. Die nächste, die dritte und schwerste Kategorie ist der ST-Streng-Elevationsinfarkt. Da ist in aller Regel ein Herzkranzgefäß komplett verstopft, der Blutstrom damit unterbunden. Der Herzmuskel stirbt ab innerhalb von Stunden. Und wenn dann keine sofortige Therapie erfolgt, ist die Folge gravierend bis hin zu bösartigen, lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen oder eben einer langfristigen Schwächung des Herzens, der Herzinsuffizienz. All das sollte vermieden werden in dieser dritten und schwersten Kategorie des akuten Koronarsyndroms.
Und bei diesem STEMI-Infarkt, da muss man dann direkt reingehen und die verschlossene Stelle dann auch öffnen, damit wieder die Sauerstoffversorgung da ist und nicht das Herzgewebe abstirbt.
Ja, das Gleiche gilt allerdings auch beim N-STEMI, weil da liegen mitunter nur Stunden zwischen dem N-STEMI, der uns eine Warnung gibt, dass da irgendwas wirklich nicht in Ordnung ist, und dem STEMI, wo dann die Ader dann komplett verstopft ist.
Okay, es kann sehr schnell von dem einen in das andere dann auch weiter sich entwickeln.
Richtig, ja. Also alle drei Kategorien, instabile Angina pectoris, neu aufgetretene Beschwerden, aber noch keine Schäden am Herzen, dann der Mikroinfarkt, der N-STEMI bis hin zum STEMI, können konsekutiv innerhalb von Stunden oder Tagen nacheinander aufeinander folgen.
Also in jedem Fall ist schnell reagieren nötig.
Absolut.
Und jetzt wird immer wieder auch in der Herzmedizin auch von stabilen und instabilen Ablagerungen, also die sogenannten Plaques, gesprochen. Was ist denn hier der Unterschied? Gibt es da in der Gefährlichkeit Unterschiede?
Letztendlich sind diese stabilen, instabilen Plaques nichts anderes als die anatomische Repräsentanz dieser drei Syndrome, die wir da eben genannt haben, bei der instabilen Angina pectoris. Stabile Plaques heißt, dass wir da eine Verengung in der Ader haben. Das heißt, der Blutstrom ist auf 20-30% des ursprünglichen Lumens reduziert. Aber die Wand als solche ist fest und droht nicht einzureißen. Das ist anders eben bei instabilen Plaques. Da ist häufig ein Fettpartikel in der Wand eingeschlossen und abgeschirmt vom Blutstrom durch eine Kappe. Und wenn diese Kappe sehr dünn ist, dann wird der Plaque instabil. Oder wenn diese Kappe einreißt und damit dieses Fetttröpfchen mit dem Blutstrom in Kontakt kommt, dann ist dann die Katastrophe komplett. Dann kommt es nämlich sofort zu einer Gerinnselbildung an dieser Stelle. Der Körper denkt, da ist eine Ader verletzt, da muss eine Blutung gestopft werden. Aber in dem Fall handelt es sich um eine Herzkranzarterie, die sich dabei verstopft und damit in der Folge einen Herzinfarkt. Das heißt, der instabile Plaque ist nichts anderes als so die anatomische Repräsentanz von der instabilen Angina pectoris.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Also können wir daraus schließen, am besten sollen wir es erst gar nicht so weit kommen lassen. Und daher auch die ganz wichtige Frage, was können wir selbst tun und was die moderne Medizin, dass es nicht so weit kommt, also zum Ablagern von Cholesterin in der Gefäßwand und dann auch letztendlich zu einem Herzinfarkt.
Das ist tatsächlich zum großen Teil unsere persönliche Aufgabe, alles daran zu setzen, das Herz gesund zu halten, indem die Risikofaktoren kontrolliert werden. Über Cholesterin hatten wir schon gesprochen, ist in erster Linie Veranlagung. Wenn man ein erhöhtes Cholesterin hat, weniger durch die Ernährung zu verantworten. Es gibt andere Blutfette, die Triglyceride beispielsweise, die im Wesentlichen infolge einer ungesunden Ernährung sich erhöhen und auch zur koronaren Herzerkrankung beitragen. Das heißt also, Cholesterin ist der erste Risikofaktor, der, falls erhöht, medikamentös behandelt werden sollte. Das Gleiche gilt auch für den Bluthochdruck. Wenn wir also einen hohen Blutdruck haben, entweder durch Veranlagung oder durch nicht optimale Lebensweise, dann müssen wir alles dran setzen, den Blutdruck wieder runterzubringen. Und das hieße zunächst Optimierung des Gewichts, viel Bewegung. Und wenn das nicht greift, auch durch eine gesunde Ernährung sozusagen seinen Blutdruck zu optimieren, sind Medikamente ratsam, um den hohen Druck in den Gefäßen abzumildern und damit den Verschleiß, den wir da im Herzen sehen oder Herzkranzgefäßen sehen, zu bremsen. Rauchen ist an sich selbstredend. Das gibt nichts in der Medizin, was den Schaden, der durch Rauchen im Körper entsteht, wieder neutralisieren könnte. Da liegt es ganz bei uns, auf diesen Risikofaktor zu verzichten, auch wenn es schwerfällt. Beim Diabetes ist so eine Zwischenstellung zum Teil eben durch Veranlagung bedingt, aber auch sehr stark durch Übergewicht bedingt. Auch hier gilt es natürlich, wenn eine gestörte Insulintoleranz besteht, alles dran zu setzen, diese Insulintoleranz wiederherzustellen durch eine Gewichtsabnahme und wenn das nicht geht, Medikamente. Dann sind wir schon beim Übergewicht. Das Übergewicht ist ein ganz wesentlicher, vermeidbarer Risikofaktor. Da sollten wir alles dran setzen, das Gewicht optimal zu halten und damit die anderen Faktoren zu kontrollieren. Also eine Menge ist da zu tun, aber in Summe, und das ist das Wichtige, lässt sich dadurch die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzerkrankung sicher um die Hälfte reduzieren.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, denn wir haben jetzt gerade erst im September zum Weltherztag auch von Seiten der Herzstiftung eben auf diese Big Five Herzrisiken, die Sie gerade auch erwähnt haben, hingewiesen. Also 50% haben wir selbst durchaus in der Hand zum Gegensteuern.
Ja. Die anderen 50% sind zum Teil durch die Veranlagung bedingt. Das heißt also nicht nur, dass die Herzkranzgefäßen besonders empfindlich sind. Manche Menschen haben besonders empfindliche Herzkranzarterien. Da wirken sich diese Risikofaktoren einfach stärker aus. Und das liegt zum Teil an der genetischen Konstitution. Da können wir jetzt nichts dafür. Im Extremfall gibt es natürlich genetische Erkrankungen, die zu sehr, sehr hohen Cholesterinspiegeln führen. Wir sprechen dann von der familiären Hypercholesterinämie. Die trifft mitunter schon Kinder durch exzessiv erhöhte Cholesterinwerte. Hier gilt es natürlich, diesen genetischen Faktor zu neutralisieren. Andere genetische Ursachen lassen sich nur dadurch in den Griff bekommen, dass man ein gesundes Leben führt und damit diese genetische Veranlagung es gar nicht zum Durchbruch kommt.
Kommt ja auch noch das Alter dazu. Führt einfach dazu, dass unsere Gefäße auch dann steifer werden. Das kann man leider nicht ganz vermeiden. Aber gerade bei einer genetischen Veranlagung würde ich gerne wissen, muss das eher einfach hingenommen werden oder können wir durch einen gesunden Lebensstil auch so ein erhöhtes genetisches Risiko irgendwie auch teilweise neutralisieren?
Ja, also Sie haben das Alter angesprochen. Das Alter ist letztendlich die Integration dieser Risikofaktoren über die Zeit. Je weiter wir diese Risikofaktoren senken, desto länger braucht es, bis sich die Nachteile der Risikofaktoren im Alter bemerkbar machen. Und da ist in der Tat so, einer dieser Risikofaktoren ist die genetische Veranlagung, beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber weil sich diese genetische Veranlagung multipliziert mit den anderen Risikofaktoren, haben wir es trotzdem in der Hand, etwas dagegen zu tun.
Also gibt.
Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau nehme, Frauen haben ein niedrigeres Risiko als Männer, sollte ich dazu sagen, die ihr ganzes Leben lang eine optimale Ernährung hat, sich viel bewegt, kein Übergewicht hat und keinen hohen Blutdruck, also keine Risikofaktoren, dann ist eine genetische Disposition bei dieser Frau trotzdem praktisch wirkungslos, weil sie sonst alles richtig macht. Das heißt, es gibt nichts, womit dieses Risiko Genetik sich multiplizieren könnte. Anders ist das, wenn man 5 dieser Risikofaktoren hat, weil jeder multipliziert die Effekte des anderen und am Schluss werden die wiederum multipliziert mit der genetischen Veranlagung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Risikofaktor habe, zum Beispiel Rauchen, Faktor 2 gegenüber der Normalbevölkerung, was die Wahrscheinlichkeit anbetrifft, wenn jetzt noch hohes Cholesterin dazukommt, ist 2 mal 2 ist 4. Wenn dann hoher Blutdruck dazukommt, mal 2 sind 8. Wenn dann noch Übergewicht dazukommt, ist 16. Und wenn dann noch eine genetische Disposition dazukommt, dann haben wir dann womöglich ein 30-fach erhöhtes Risiko. Auf der anderen Seite, wenn ich jeden dieser Faktoren neutralisiere, dann spielt auch die Genetik hinterher nicht mehr so stark ins Gewicht, weil wir eben nichts haben, womit eben diese koronare Herzerkrankung initiiert worden wäre.
Im Umkehrschluss im Grunde genommen, wenn man weiß, man hat eine genetische Veranlagung, zum Beispiel durch eine familiäre Hypercholesterinämie, bedeutet das umso stärker, dann auf diese beeinflussbaren Lebensstilfaktoren zu achten.
Ja, in der Tat ist es ein Paradox. Je stärker die genetische Veranlagung ist, desto mehr kann man bewirken, indem man die anderen Risikofaktoren kontrolliert. Der absolute Nutzen ist größer bei jemandem, der eine Veranlagung trägt. Leider Gottes natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, wenn das nicht tut, dass sich eine koronare Herzerkrankung ausbildet.
Und wir haben es schon beide erwähnt, die KHK wird leider oft erst spät entdeckt. Deshalb, ab welchem Alter empfehlen Sie, sollten wir mit dieser Risikokontrolle beginnen und dann vielleicht auch regelmäßig zum Arzt gehen? Ohne das jetzt Angst zu schüren oder dass wir ständig zum Arzt rennen.
Ja, also ehrlicherweise, wir haben eine lange Diskussion geführt, ob man nicht einmal im Kindesalter Cholesterin messen sollte. Und diese ganz wenigen Kinder, vielleicht bei 1000 sind es 2 oder 3, die diese genetische Störung haben, identifiziert, um sie dann schon als Kinder zu behandeln. Das betrifft allerdings nur eine ganz kleine Gruppe, wo man ein Screening sich überlegen sollte für diese seltenen Fälle. Wenn man jetzt im Erwachsenenalter angekommen ist, dann sollte jeder Mensch seinen Blutdruck kennen und seinen Cholesterinwert. Ob er raucht oder nicht, das weiß er sowieso. Und ob Übergewicht besteht oder Diabetes, sollte er halt auch wissen. Das heißt, jeder sollte seine Risikofaktoren kennen und 2 davon sollten konkret gemessen werden. Blutdruck und Cholesterin. Wenn dann Auffälligkeiten sind, sollte dies idealerweise recht frühzeitig mit dem Arzt besprochen werden, ob dadurch Risiken erwachsen und was man dann dagegen tun kann. Wenn diese beiden Faktoren und die anderen Risikofaktoren jetzt erstmal nicht präsent sind, dann hat man erstmal Zeit bis ins fortgeschrittene Erwachsenenalter, so Mittelalter. Mensch, so ab 50 sollte sich dann regelmäßig checken lassen, weil wir wissen ja nicht, ob da eine erbliche Komponente dazukommt und vielleicht trotz fehlender Risikofaktoren irgendwas im Busche ist. Das heißt also, der regelmäßige Check, der sollte dann spätestens bei 50 einsetzen, um zu sehen, ist da eine besondere Veranlagung, ist da ein bisschen mehr zu tun, was diese Risikofaktoren anbetrifft.
Wir haben ja diesen gesetzlich verankerten Check-up 35, das heißt mit 18 das erste Mal und dann nachher ab 35 alle 3 Jahre. Reicht das oder würden Sie sagen, vielleicht doch eher nochmal zwischendurch bei allen 3 Jahren? Also, oder reicht das, wenn man keine Risiken hat?
Also wenn das jeder machen würde, dann wäre man natürlich sehr viel weiter. Ich glaube eher, dass das heutzutage die Ausnahme ist. Also ich würde sagen, einmal sollte man auf jeden Fall diesen Check machen und dann sehen, wie sieht's aus mit dem Blutdruck, wie sieht's aus mit dem Cholesterin. Weil wenn diese Werte mit 35 in Ordnung sind und keiner und der Mensch jetzt nicht raucht und andere offensichtliche Risikofaktoren hat wie Diabetes oder Übergewicht, dann ist in der Konstellation erstmal mit von einer sicheren Ausgangslage auszugehen. Und dann muss man das auch nicht alle 3 Jahre wiederholen. Mhm. Das einmal, aber auf die alle Fälle.
Okay, also das ist schon mal das Wichtige, genau, überhaupt erstmal zu wissen, wo man steht.
Einmal richtig als alle 3 Jahre und dann halbherzig. Auf der anderen Seite, wenn dann auffallen sollte, dass der Blutdruck hoch ist oder Cholesterinwerte hoch sind, dann muss man das mit dem Arzt besprechen und dann muss man die Taktung natürlich anders wählen, weil dann die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass sie im Laufe der Jahre etwas entwickelt.
Mhm. Weil das ist ja gerade bei Frauen oft das Problem, lange Zeit gar kein Thema, Blutdruck, alles okay, eher niedrig und dann kommt man in die Wechseljahre und auf einmal wundert man sich, wo der Blutdruck gelandet ist, nämlich zu hoch.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Tatsächlich ist das so, die Frauen überholen die Männer, was die Höhe des Blutdrucks anbetrifft, in diesen Wechseljahren. Also man fragt sich, wieso das so ist, also ob das jetzt ein hormoneller Entzug ist oder was auch immer. Man weiß allerdings auch leider Gottes, dass durch eine einfache Hormonsubstitution das nicht wieder neutralisiert werden kann, dieses Problem. Also wie gesagt, wir haben dieses Phänomen, der Blutdruck geht hoch in den Wechseljahren, aber wir haben im Moment noch kein wirklich probates Mittel, außer den gewöhnlichen Blutdruckmedikamenten, um dem zu begegnen.
Also auch da einfach ein bisschen aufmerksam sein, vor allem als Frau. Jetzt hat auch die Forschung inzwischen natürlich noch weitere Risiken, die gefäßschädigend wirken, belegt. Welche könnten Sie dann noch zusätzlich aufzählen? Und wo sollten wir noch stärker vielleicht so ein bisschen drauf Acht geben?
Ja, also das Nächste ist natürlich die Umwelt, in der wir leben. Stress spielt eine nicht ganz unbeträchtliche Rolle. Insbesondere, wenn wir das Gefühl haben, dass wir der aktuellen Lebenssituation nicht mehr Herr werden, sei es durch eine traurige jetzt Situation oder durch äußere Umwelteinflüsse. Stress gilt als ungesund auch für die Gefäße. Andere Umwelteinflüsse sind natürlich Umweltbelastungen durch Feinstaub beispielsweise oder durch extreme Lärmbelästigung. Auch das ist letztendlich Stress für den Körper. Und dann haben wir gesehen, dass wir bei der koronaren Herzerkrankung doch ein ziemliches Gefälle haben, auch über die unterschiedlichen bildungsnahen und bildungsfernen Schichten hinweg. Menschen, die also eher einen sehr starken Bezug zu ihrem Körper haben, sind häufig besser gebildet. Andere vernachlässigen häufig ihren Körper durch Rauchen, durch ungesunde Ernährung. Und da ist insbesondere die Herausforderung, Menschen, die jetzt aus einem bildungsferneren Umfeld kommen, in diese präventive Medizin hineinzuführen. Also diese Umweltfaktoren spielen eine große Rolle bei der Entstehung der koronaren Herzerkrankung.
Ja, auch ganz spannend, dass man inzwischen gar nicht mehr unbedingt sagt, der Herzinfarkt ist ein Manager-Syndrom, sondern eher in prekären Berufen, mit Berufsunzufriedenheit, mit Druck oder so, oder sogar Traumata in der Kindheit können mit dazu beitragen, dass man eher ein Herzinfarkt gefährdeter Typus wird, als jetzt nur allein durch beruflichen Stress eben in einer Führungsposition.
Absolut. Herz und Hirn sind sehr eng miteinander verschaltet. Und das merkt man nicht nur, indem man sozusagen das Herz bis zum Halse schlägt, sondern dass das Herz eben auch unter Stress leidet.
Und gar nicht erwähnt haben wir bislang bei den Risiken, auch bei den Big Five taucht es nicht auf, den Alkohol. Das dürfen wir auch nicht so ganz außer Acht lassen.
Ja, also das, wenn es Alkohol anbetrifft und die Herzkranzgefäße ist so ein bisschen ambivalent. Hm. Früher hat man ja gesagt, das Glas Rotwein kann sogar protektiv sein. Das hat man so ein bisschen verlassen. Also Alkohol wird jetzt nicht als unbedingt schützend fürs Herz anbetrifft oder für die Herzkranzgefäße. Wir sind eher sicher, dass der Alkohol dem Herzmuskel schaden kann, wie natürlich auch der Leber, dem Darm, der Speiseröhre und vielen anderen Organen. Was die Herzkranzgefäße anbetrifft, sind die Effekte eher gering.
Das wirkt sich dann eher an anderer Stelle dann stärker aus. Oder man kann das nicht, es gibt ja ganz schwer Mengen, wo man sagt, ab dieser Menge wird es kritisch oder so. Das ist beim Alkohol, glaube ich, auch ein großes Problem.
Ja, also was mit dem Alkohol natürlich oft einhergeht, ist, dass eine insgesamt ungesündere Lebensweise dazu tritt. Rauchen, jetzt schlechte Ernährung, all das findet man leider Gottes häufiger auch bei Menschen, die jetzt mehr Alkohol trinken. Also in dieser Konstellation ist der Alkohol sicherlich in einem Verbund mit anderen Risikofaktoren, die dem Herzen schaden.
Jetzt sind wir so ein bisschen davon abgekommen, weil ich fand das sehr spannend, dass auch tatsächlich soziale Faktoren oder Umweltfaktoren auch mit durchaus eine Rolle spielen, was unsere Herzgefäßgesundheit angeht. Würden Sie sagen, speziell bei diesen Risiken, Feinstaub, Lärm, sollte auch die Politik stärker in die Pflicht genommen werden?
Ja, also wir haben uns ja in der Hinsicht schon enorm verbessert. Das heißt also, die Umweltbedingungen, die wir heute haben, die sind jetzt nicht vergleichbar mit den 60er Jahren, als ich groß geworden bin. In vielen Städten ist dann noch mit Kohle geheizt worden und entsprechend schwarz waren dann die Häuserwände und mitunter natürlich auch die Atemluft. Das heißt, die Feinstaubbelastung ist in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Und parallel dazu ist auch die Sterblichkeit am Herzinfarkt zurückgegangen. Man braucht jetzt ehrlicherweise nicht allzu sehr spekulieren, dass da eventuell sogar ein ursächlicher Bezug ist zwischen dem Rückgang der Sterblichkeit des Herzinfarktes und der besseren Luft, die wir heute atmen. Das heißt natürlich auch, dass vielleicht dann noch mehr Luft für Verbesserung ist. Das heißt, eine weitere Reduktion von Feinstaub wäre sinnvoll und wünschenswert. Wobei jetzt im Zusammenhang mit dieser Dieseldiskussion muss man sagen, das sind mehr die Benziner, die den Feinstaub hinterlassen, als die Diesel. Da sind mehr andere Abgase, die vielleicht zu einer gesundheitlichen Belastung führen. Aber Feinstaub kommt über die Lunge in das Kreislaufsystem, ins Blut und kann dann auch in den Herz-Kranzgefäßen Entzündungen begünstigen.
Und letztendlich, Sie haben gesagt, insgesamt der tödliche Herzinfarkt, die Zahlen sind in den letzten Jahren gesunken. Und trotzdem, wir sind im Vergleich mit anderen westeuropäischen Ländern bei der durchschnittlichen Lebenserwartung eher ein Schlusslicht. Und da wird unter anderem der nicht ausreichend vorbeugende Herzschutz als wesentlicher Grund angegeben. Also was fehlt uns dann in Deutschland für eine gute Prävention von Herzerkrankungen und gerade KHK im Alltag?
Also zunächst wollte ich die gute Seite nochmal beleuchten. Wir haben in den letzten 40 Jahren zweimal die Sterblichkeit vom Herzinfarkt halbiert. Das heißt, wir sind heutzutage, wenn man es aufs Alter adjustiert berechnet, sind wir gerade mal bei einem Viertel der Sterblichkeit von 1980. Und das ist jetzt nicht in der Urzeit. Das heißt, wir haben enorme Fortschritte in Deutschland erreicht. Aber anderswo waren wir uns immer eine Nase lang voraus und die Lebenserwartung zum Beispiel in der Schweiz ist knapp 2 Jahre höher und das, weil weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Schweiz zu beklagen sind. Das heißt, die machen noch etwas besser als wir oder wir hinken denen immer hinterher, wenn es darum geht, die Möglichkeiten, die die Kreislaufmedizin anbietet, auszuschöpfen. Und das ist eben die präventive Behandlung. Auf der einen Seite Cholesterin, Blutdruck in den Griff zu bekommen, gelingt anderen besser. Und zweitens eben, wenn es zu einem akuten Ereignis kommt, wir haben eben das akute Coronarsyndrom genannt, dann tun sich offensichtlich in anderen Ländern die Menschen leichter, gleich ins Krankenhaus zu gehen und sich entsprechend behandeln zu lassen und damit die Gefahr abzuwenden. Das heißt also, wir können von unseren Nachbarn lernen, dass es noch besser geht oder mit ein bisschen Glück werden wir dann auch in ein paar Jahren unsere Lebenserwartung nochmal um 2 Jahre gesteigert haben, weil die Herzgesundheit insgesamt noch besser geworden ist.
Also nicht auf den durchaus vorhandenen Lorbeeren der letzten Jahre ausruhen, sondern weiter dranbleiben. Deswegen noch eine kurze persönliche Frage zum Abschluss. Wie halten Sie denn Ihr eigenes Herz gesund? Gibt es da 3 Dinge, die Sie vielleicht hervorheben könnten, die Ihnen persönlich besonders wichtig sind?
Ja, zum einen möchte ich offenlegen, dass ich auch eine positive Familienanamnese bezüglich der koronaren Herzerkrankung habe. Und ohne dass ich das vor 30 Jahren schon wusste, habe ich mir damals schon gesagt, also wahrscheinlich muss man an den Faktoren drehen, die eben diese familiäre Situation begünstigen. Das war bei mir das Cholesterin. Ich nehme also schon seit Jahrzehnten einen Cholesterinsenker. Zudem betätige ich mich doch relativ viel sportlich, also mehrmals in der Woche mache ich Sport. Dadurch ist mein Blutdruck auch soweit picobello. Ich glaube, wenn ich sonst meinen Stress so sehe, muss ich befürchten, dass der mitunter auch höher wäre. Und das Dritte ist, ich glaube, man sollte Freude am Leben haben und eine ausgeglichene und insgesamt positive Grundeinstimmung zum Leben hilft es einem, gesund zu bleiben und die Jahre, die dann das nicht unbedingt einfacher machen, in Zukunft dann auch mit Mut dann anzugehen.
Ja, tolles Schlusswort. Vielen Dank, Professor Schunkert, für diese interessanten und offenen Einblicke in die koronare Herzkrankheit.
Sehr gerne, Frau Nahl. Vielen herzlichen Dank.
Weitere spannende Informationen zur KHK und Herzinfarkt, die finden Sie übrigens auch im Internet auf herzstiftung.de/herzwochen. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie doch Impuls. Teilen Sie die Folge und bleiben Sie Ihrem Herzen zuliebe auch daran. Regelmäßig bewegen, Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin kennen und dann bei hohen Werten auch behandeln lassen. Ja, und vor allem auch das Rauchen sein lassen. Dann hören und sehen wir uns sicher auch das nächste Mal. Ich freue mich drauf.